Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Alle sind sie beim US-Präsidenten aufmarschiert. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky etwa, aber auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder auch NATO-Chef Mark Rutte. Ihr Ziel? Den wankelmütigen US-Präsidenten wieder auf eine gemeinsame Friedenslinie im Ukraine-Krieg zu bringen. Nach dessen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat man in Europa ja bereits mit dem Schlimmsten gerechnet. Ob das Vorhaben der europäischen Spitzen gelungen ist und was das für die Ukraine bedeutet, darüber sprechen wir heute. Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war wieder einmal zu Gast im Weißen Haus, allerdings dieses Mal mit europäischer Verstärkung. Erik, warum ist es gestern am Montag überhaupt zu diesem Schaulaufen im Oval Office gekommen?
Das war eine Folge des Alaska-Gipfels zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der ja eher kurzfristig zustande gekommen ist und der dann so abgelaufen ist, dass Trump nicht nur Putin, der ja eigentlich bis dahin als eine Art Aussätziger in der internationalen Politik vom Westen her behandelt wurde, den roten Teppich ausgerollt hat. Er hat applaudiert, als er kam. Er war unglaublich freundlich. Er hat Putin auch den Vortritt gelassen bei der nachträglichen Presseerklärung. Er hat ihn fast hofiert mit all diesen Signalen und das war noch das Entscheidende, hat dann den sehr starken Eindruck vermittelt, dass er Putins Forderungen für ein Ende des Ukraine-Krieges ganz und gar übernimmt und unterstützt. Und die wären letztlich auf eine Teilkapitulation der Ukraine herausgelaufen. Und dieser Ausgang dieses Treffens, der ja so ganz anders war, als die Signale, die in den Wochen davor Trump ausgesendet hat, wo er sich über Putin geärgert hat, wo er gesagt hat, er glaubt ihm nicht mehr, der Mann will mich über den Tisch ziehen. Das hat bei Zelensky in der Ukraine großes Besorgnis hervorgerufen, aber auch in Europa bei den Verbündeten der Ukraine, die ganz große Sorge hatten, dass die USA wieder völlig umfallen werden, dass Donald Trump die Ukraine im Stich lassen wird oder noch schlimmer, Zelensky dazu zwingen wird, mit allen Druckmitteln diese putinschen Forderungen anzunehmen. Und um das zu verhindern, um diese Pläne zu durchkreuzen, hat zuerst Zelensky gesagt, er fliegt nach Washington und spricht mit Trump. Und dann haben sich nach und nach ein europäischer Politikerin und Politiker gemeldet und gesagt, wir fahren mit. Zuerst war es die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dann war es der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, dann kamen italienische Ministerpräsidentin Meloni dazu, der französische Staatspräsident Macron, NATO-Generalsekretär Rutte und schließlich sogar der finnische Präsident Stubb, der nämlich von sich selbst sagt, dass er zu Trump einen ganz besonders guten Draht hat.
Den haben sie ja tatsächlich, oder? Da gibt es ja Verbindungen.
Den haben sie sicher. Stubb ist ein guter Golfspieler. Die haben gemeinsam Golf gespielt, da scheint eine Chemie zu funktionieren. Und ich habe gesagt, wir kommen alle mit. Erstens einmal, um zu zeigen, dass wir hinter der Ukraine stehen und hier auch gemeinsam Trump zu überzeugen, dass er die Ukraine nicht im Stich lassen darf.
Das heißt, es war tatsächlich nötig, dieses Treffen, weil man nach dem Gipfel in Alaska befürchtet hat, oje, Wladimir Putin hat Donald Trump tatsächlich auf seine Seite gezogen, wie man es ja im Vorfeld schon befürchtet hat.
Ja, so hat es danach ausgeschaut. Bei Donald Trump kann man ja immer seine Social-Media-Einträge genau beobachten. Und als er dann erklärt hat, Zelensky kann den Krieg jederzeit beenden, es liegt an ihm, den Krieg zu beenden, was ja insofern paradox ist, weil der Krieg ja nicht von der Ukraine, sondern von Russland begonnen wurde und Russland der Angreifer ist und die Ukraine sich nur verteidigt. Also das war das Signal, wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, wenn sie alle Bedingungen akzeptiert, die Putin stellt, dann wäre der Krieg vorbei. Diese Sorge, dass eigentlich Trump, der sich jetzt als Friedensstifter rühmt, er postet ja auch ständig, dass er in 6 Monaten 6 Kriege beendet, wobei man nicht genau weiß, was diese 6 auch sind, aber es waren einige Konflikte, wo die USA vermittelt haben. Und jetzt möchte er ganz schnell den 7. erledigen. Naja, wie beendet man einen Krieg am schnellsten, indem eine Seite einfach aufgibt? Und das schien die Botschaft zu sein, die Trump aus Alaska mitgenommen hat. Und die umzudrehen, war die Mission dieser Reise. Reise, die natürlich dringend notwendig war, weil das wäre möglicherweise das Ende einer unabhängigen Ukraine gewesen.
Jetzt können wir uns alle noch daran erinnern, was passiert ist, als Volodymyr Zelensky das letzte Mal im Weißen Haus war. Das war im Februar 2025. Da ist er von Donald Trump, von seinem Vizepräsidenten J.D. Vance und von anwesenden, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, Journalisten regelrecht gedemütigt worden. War davon gestern irgendwas zu merken?
Nein, davon war überhaupt nichts zu merken. Es war eine gute Stimmung zwischen Zelensky und Trump. Die beiden haben sich ja inzwischen ja auch schon getroffen. Es war dieses berühmte Treffen da im Petersdom am Rande des Begräbnisses des Papstes. Und Zelensky hat auch alles getan, damit er hier Trump zumindest auf der persönlichen Ebene entgegenkommt. Es begann damit, dass er diesmal einen Anzug getragen hat, einen schwarzen, wo er ja bei dem ersten Treffen im Februar in seinem typischen militärischen Kleidung aufgetreten ist, was auf großes Missfallen gestoßen ist bei Journalisten, aber auch im Trump-Team. Und er hat vor allem sich wahrscheinlich 40, 50 Mal bedankt bei diesen Treffen. Das war das Zweite, was ihm damals vorgeworfen wurde. Die Ukraine und er sind nicht dankbar für alles, was die USA gemacht haben. Also er hat alles getan, um Trump zu schmeicheln, zu loben, die Gemeinsamkeiten zu betonen. Zelensky, wie wir wissen, ist ja ein Schauspieler. Er kann eine Rolle ganz gut spielen und die scheint ihm auch hier gelungen zu sein. Und auch Trump war nicht in einer aggressiven Stimmung, sondern war eigentlich sehr bereit, hier ein freundliches Gespräch jetzt inzwischen schon mit seinem alten Freund Zelensky zu führen.
Das war ja überhaupt etwas, das man gestern beobachten konnte. Das war ja wirklich teilweise schon bizarr und unangenehm zum Ansehen, wie sehr sich die westlichen europäischen Staatschefs hier teilweise mit Lob an Donald Trump überschlagen haben. Man könnte es vielleicht auch Schleimen nennen, man könnte es vielleicht sogar noch derber ausdrücken, aber das lassen wir an dieser Stelle. Ist das jetzt quasi die Zukunft der Weltpolitik, die wir die nächsten Jahre beobachten werden? Alle müssen quasi gebückt zum König Donald kommen und möglichst oft Danke und Bitte sagen?
Ich glaube, das ist das Rezept, das man herausgefunden hat. Wenn man das tut, dann ist die Gefahr, dass einem Trump ins Gesicht fährt und nicht nur bloßstellt, sondern auch Maßnahmen ergreift, seien es Zölle oder seien es andere Schritte, die einem mit der Macht der USA wirklich wehtun können, wie man das vermeiden kann. Es ist wie, als wenn man, sagen wir, ein dreijähriges Kind vor sich hat in der Trotzphase. Und wie geht man mit diesem Kind jetzt um, dass es möglichst nicht den nächsten Wutanfall hat? Und das üben die verschiedenen Staatsmänner und Staatsfrauen in aller Welt. Wie gelingt es, Trump hier zufriedenzustellen, glücklich zu machen? Und das geht am besten, wenn man an seine sehr narzisstische Persönlichkeit appelliert und ihm das Gefühl gibt, er ist der Allergrößte. Es gab einen Moment in diesem Treffen der Europäer mit ihm, wo der deutsche Kanzler Friedrich Merz, der ja eigentlich einen guten Draht zu Trump hat, der sein erstes Treffen damals im Oval Office wurde als großer Erfolg bezeichnet, eben weil es keinen Streit gab, hat gewagt, ihm auf eine gewisse Weise zu widersprechen. Er hat darauf hingewiesen, dass es sehr wohl zuerst einen Waffenstillstand geben sollte, bevor es zu Friedensgesprächen kommt. Und man hat sofort gemerkt, die Temperatur in dem Raum ist gefallen. Trump hat sich sein Gesicht verzogen, er wurde böse und dann hat man es ganz schnell wieder fallen gelassen. Also es war alles eigentlich viel weniger substanzielle Verhandlungen über eine mögliche Lösung und Beilegung des Ukraine-Krieges, sondern eher eine Übung in, was kann man sagen, nicht psychologischer, nicht Kriegsführung, aber die Beilegung von partnerschaftlichen Problemen.
Jetzt weiß man ja, dass Diplomatie auch immer etwas Persönliches ist. Das sind nun mal Menschen, die miteinander verhandeln. Nur, dass wir dieses Persönliche, dieses Trotzige eines Präsidenten so aufs Auge gedrückt bekommen als außenstehende Beobachter. Ich meine, in was für einer, Verzeihung, dystopischen Parodie einer geopolitischen Lage leben wir eigentlich?
Ja, wir leben in dieser Reality-Show, die sich Donald Trumps Präsidentschaft nennt. Das ist einmalig. Das gab es so noch nie und ich habe auch lange überlegt, ob ich aus der Geschichte Vergleiche kenne, wo wirklich eine Person, sei es ein römischer Kaiser oder sei es ein europäischer Monarch oder Diktator, auf diese Weise so völlig ohne effektive Beratung, ohne Strategie, ohne Planung, auch letztlich ohne klare Werte, einfach nur das immer tut und entscheidet, was ihm gerade einfällt und wie er sich gerade fühlt. Es ist mir nicht nichts direkt eingefallen. Und das macht dieses große Schlachtschiff USA im Moment völlig unberechenbar. Andererseits, mit Trump kann man ja reden. Und wenn es einem gelingt, ihn ein bisschen auf die eigene Seite zu ziehen, ihn glücklich zu machen, zufriedenzustellen, dann kann man schon gewisse Ziele erreichen. Und genau das war der Versuch sowohl von Zelensky als auch den europäischen Verbündeten, die hier mitgefahren sind.
Sehr interessant, was du hier sagst, ob es hier einen historischen Vergleich gibt. Ich werf mal einen in den Raum, weil du gerade Schlachtschiff gesagt hast, ist mir gerade eingefallen. Wie wäre es denn mit Wilhelm II., dem letzten deutschen Kaiser, der ja auch als sehr wankelmütig galt, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz vergleichbar ist, aber der war ja ein großer Fan von Schlachtschiffen.
Deswegen. Eindeutig. Wilhelm II. Wäre ein möglicher Kandidat. Ein anderer wäre möglicherweise Caligula oder Nero aus der Römerzeit.
Sehr gut, sehr gut.
Aber die haben, auch Wilhelm II. War nicht allmächtig. Es gab damals ja auch ein Parlament, es gab einen Ministerpräsidenten, es gab Kabinette, die nicht direkt an ihn berichtet haben. Der amerikanische Präsident hat schon eine einmalig starke Position. Und wenn es dann jemanden gibt, der sagt, ich möchte auch alles letztlich selbst entscheiden, weil ich weiß, ich kann es besser, ich weiß es besser, er neigt ja auch immer dazu, er schreibt das ja auch jedes Mal, niemand in dieser Welt muss mir irgendetwas erklären. Ich bin der, der es am besten weiß. Das gilt sowohl für sein eigenes Team als auch für andere Politiker aus anderen Ländern. Und ganz besonders die Presse, also die Fake News Media, über die hat er jetzt die letzten Tage seit dem Alaska-Gipfel, der ja auch in den Medien auf ein eher sehr negatives Echo gestoßen ist, die hat er nur wüst beschimpft. Und da hat man auch so gemerkt, wie allergisch er darauf reagiert, dass seine Genialität hier nicht ausreichend anerkannt wird. Wilhelm II. Hätte vielleicht bei Donald Trump noch in die Schule gehen können und noch etwas mehr lernen können. Hat genug angerichtet in der Weltgeschichte, aber es waren rundherum andere Politiker, die da sehr mitgemacht haben. In Washington heute hat eigentlich nur ein einziger etwas zu sagen und zu entscheiden, und das ist Trump selbst.
Gut, historische Vergleiche eigentlich immer sehr schwierig und auch ein bisschen weit weg von unserem eigentlichen Thema, trotzdem sehr interessant, darüber zu sprechen natürlich. Wenn wir jetzt zurückkommen zu diesem Gipfel und zu unserem derzeitigen König Donald Trump, ist denn irgendetwas Substanzielles tatsächlich rausgekommen oder ging es wirklich nur darum, Donald Trump schöne Augen zu machen?
Nein, es ging darum, Schaden zu begrenzen. Es ging darum, zu verhindern, dass sich bei Trump der Gedanke festsetzt, Zelensky kann diesen Krieg jederzeit beenden, er muss nur Putin folgen. Und das dürfte gelungen sein. Das heißt, statt einem Diktatfrieden, der jetzt von Washington und Moskau der Ukraine aufgezwungen wird, haben wir jetzt wieder einen weiteren Verhandlungsprozess. Sicher keine Waffenruhe. Putin denkt nicht daran, mit seinen Angriffen sowohl an der Frontlinie als auch dem Bombardement ziviler Ziele in den ukrainischen Städten diese einzustellen. Aber das Ziel, das jetzt vereinbart wurde, war, dass es weitere Verhandlungen gibt. Trump wünscht sich ein bilaterales Treffen zwischen Zelensky und Putin. Das Problem daran ist, das ist etwas, was Putin wahrscheinlich überhaupt nicht will, weil er ja die Legitimität von Zelensky sowohl als Person als auch der ganzen Regierung in Frage stellt. Also ich kann mir es nicht vorstellen, dass sie sich wirklich zu zweit treffen werden. Möglicherweise wird aber, und das war dann die Formel, es werden die Verhandlungen, die es ja schon gab zwischen der Ukraine und Russland, auf ein höheres Niveau gehoben. Also vielleicht treffen sich die Außenminister, vielleicht gibt es einfach eine Zwischenlösung. Dann ist auch im Gespräch ein Dreiergipfel zwischen Zelensky, Putin und Donald Trump, wobei ich da Zelensky raten würde, das nicht zuzulassen, sonst würden sich die beiden gegen ihn verbünden und dann ist er der Schwache. Also vielleicht würde er noch jemanden dazunehmen aus Europa als einen Verbündeten, vielleicht wird es ein Vierergipfel. Wir wissen es nicht genau, aber der nächste Schritt sollen bilaterale Verhandlungen auf einer gewissen Ebene sein und dann kann man sehen, was dort herauskommt. Das andere, was intensiv besprochen wurde, war die Frage der Sicherheitsgarantien, welche die USA und die Europäer der Ukraine geben könnten, wenn es zu einem Kriegsende kommt, um sicherzugehen, dass Russland die Angriffe nicht wieder aufnimmt.
Weil du jetzt diesen Dreier- und Zweiergipfel angesprochen hast, oder möglichen Zweier- und Dreiergipfel, da gab es ja gestern dann irgendwie eine Entwicklung. Hilf uns vielleicht ganz kurz, diesen Zeitstrahl nachzuvollziehen. Ich glaube, zuerst war die Rede von einem Treffen Donald Trump, Putin und Zelensky. Dann hat Trump auf einmal mit Wladimir Putin während des Treffens mit den europäischen Staatschefs telefoniert. Und dann war auf einmal die Rede von einem Zweiergipfel. Ist das denn so richtig gewesen?
So könnte es gelaufen sein, aber ganz genau wissen wir es auch nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass es dieses Telefonat gab.
Was ja schon bizarr an
was
sich ist.
Was auch bizarr ist, man hat einfach die 7 Europäer einfach warten lassen. Jetzt muss man mit Putin sprechen. Das könnte 2 Sachen signalisieren. Das eine ist, dass Putin hier auch involviert ist in substanzielle Verhandlungen. Ich befürchte, es war eher was anderes. Es war Trumps Wunsch zu zeigen, mein Freund Putin sitzt mit am Tisch und ich werde hier nichts tun und sagen, was ihm nicht gefällt. Also es war für Putin sicher ein kleiner weiterer Erfolg, weil er wieder da zeigen konnte, dass er letztlich auch ein Vetorecht oder eine ganz entscheidende Stimme hat in der Formulierung der westlichen Politik zur Ukraine.
Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ich glaube, wir haben es vorher schon ganz kurz angesprochen, nämlich die möglichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Da gibt es ja unterschiedlichste Darstellungen. Vielleicht ganz kurz auch zur Erklärung, was wären überhaupt generell Sicherheitsgarantien? Gibt es dafür einen historischen Vergleich?
Es gibt sogenannte Beistandsverpflichtungen, die bedeuten, dass ein Land, das meistens militärisch stärker ist, einem Schwächeren sagt, wenn du angegriffen wirst, dann komme ich dir zu Hilfe. Das ist vertraglich üblicherweise abgesichert und sollte diesem Land nicht nur das Gefühl der Sicherheit geben, sondern auch einen Aggressor abschrecken. Das Problem ist, die halten nicht immer. Die sind oft auch so formuliert, dass es jetzt nicht klar steht, ich schicke so und so viele Truppen oder ich trete voll in den Krieg ein. Und selbst die heute relevanteste Verpflichtung dieser Art, also Artikel 5 des NATO-Vertrages, auch der sagt nicht ganz genau, auf welche Weise die anderen NATO-Staaten diesem Land einen Beistand leisten werden. Das Problem ist, dass diese Sicherheitsgarantien, von denen jetzt die Rede ist, einerseits würde das die USA eine Garantie geben, dass sie die Ukraine unterstützen würden. Wie, weiß man nicht. Und vor allem Trump hat eines klargemacht, zahlen müssen das die Europäer. Und was die Europäer tun könnten, ist auch nicht ganz klar. Im Gespräch ist, dass sie Truppen entsenden in die Ukraine, die 2 Rollen haben könnten. Das eine einfach eine militärische Stärkung der ukrainischen Armee, sei es bei der Ausbildung, sei es in der Logistik. Man geht nicht davon aus, dass Briten oder französische Soldaten direkt an der Front kämpfen werden. Und das zweite ist, und das ist so eine Art von Stolperseil, das hier eingezogen wird. Der Gedanke ist, wenn dort NATO-Truppen stationiert sind und Russland greift an, dann ist automatisch ein viel stärkerer Druck für die Staaten, hier in diesen Krieg einzugreifen, weil ihre eigenen Truppen gefährdet werden oder möglicherweise sogar angegriffen werden und sogar getötet werden. Also das ist die zweite Art, wie man hier mit einer Stationierung von Soldaten Sicherheit schaffen kann. Die USA machen das ja seit dem Zweiten Weltkrieg sowohl in Japan als auch in Südkorea, die ja beide nicht NATO-Mitglieder sind. Aber die Tatsache, dass dort amerikanische Soldaten stationiert sind, erzeugt eine große Abschreckung und eine große Sicherheit. Ob das bei der Ukraine funktionieren kann, da habe ich meine Zweifel. Auf die USA kann man sich unter Trump schon gar nicht verlassen. Und die Europäer, sei es Franzosen, Briten und noch mehr die Deutschen, sollten das wirklich zu einer Art von Kampfhandlungen oder zu einer Gefährdung kommen, dann wäre der innenpolitische Druck sehr, sehr groß zu sagen, dann lassen wir es lieber, dann ziehen wir uns zurück. Und dann wäre das Signal sogar das Entgegengesetzte, nämlich ein Zeichen der Schwäche. Dazu kommt, dass in der Nacht von Russland die Botschaft geschickt hat, die Stationierung von NATO-Truppen oder von Truppen aus NATO-Staaten würden wir überhaupt nicht dulden. Und damit fällt eigentlich jeder weg, der in Frage käme.
Gut, dort, österreichische dort Schweizer und
Österreich, Schweizer, Iren und Maltese werden es nicht sein. Aber das zeigt wiederum, dass eine Verhandlungslösung, die der Ukraine diese Sicherheit gibt, die sie benötigt, die ist derzeit überhaupt nicht in Sicht.
Erik, ich frage mich in diesem ganzen Konglomerat an Ereignissen und Treffen, die dort stattfinden, immer wieder eins: Es wirkt etwas seltsam, dass es wenige Ergebnisse gibt. Sollten solche großen Treffen nicht eigentlich auch dafür da sein, Ergebnisse zu verkünden? Das heißt, im Vorfeld werden die ausgehandelt, vielleicht auf diplomatischer Ebene, und dieses Treffen ist dann quasi die Unterschrift, ist dann quasi das Verkünden. Jetzt scheinen sich andauernd Staats- und Regierungschefs zu treffen, ohne einen Plan mitzuhaben.
Das ist absolut der Fall, aber das liegt in der Natur der Diplomatie, die Donald Trump betreibt. Das war schon in seiner ersten Amtszeit so. Da hat er den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un getroffen, hatte auch keinen Plan, hatte irgendwie gehofft, dass er sich dort auf was einigen kann. Also Trump sieht die Präsidentschaft der Diplomatie ein bisschen so, wie er seine Immobiliengeschäfte betrieben hat. Ich setze mich halt hin und verhandle und dann komme ich zu einem super Deal. Dass das in der traditionellen Diplomatie von einem ganzen großen Team vorbereitet wird und dass eigentlich dann der Gipfel nur noch dazu verwendet wird, um das zu unterschreiben, zu verkünden oder letzte Detailfragen vielleicht zu lösen, das ist nicht der Stil, den er betreiben will. Und auch wenn das sehr ungewöhnlich ist, ich halte es auch für höchst ineffektiv, weil man verbringt sehr viel Zeit damit, nach Alaska zu fliegen, nach Washington zu fliegen, dies und dort, ohne irgendetwas zu erreichen. Aber ich glaube nicht, dass Trump sich das ausreden lässt, weil schließlich weiß er ja besser, wie man große Diplomatie betreibt.
Erik, weil du vorher von Schadensbegrenzung gesprochen hast, vielleicht ein Punkt, den wir ebenfalls noch ganz kurz ansprechen sollten, bevor ich ihn vergesse, nämlich die möglichen Gebietsabtretungen, die ja offensichtlich auch von Donald Trump nach dem Treffen mit Putin auf dem Tableau waren, beziehungsweise von ihm fast schon gewünscht worden sind. Da scheint er ja ein großer Freund gewesen zu sein. Konnten die Europäer Trump da umstimmen?
Putin ist bei diesem Alaska-Gipfel schon im Vorfeld, das waren diese Verhandlungen mit dem Trumps Emissär Witkow in Moskau, etwas aus seiner Sicht Großartiges gelungen. Bis dahin war immer davon die Rede, Russland müsste sich zurückziehen aus besetzten Gebieten, die Russland nicht gehören. Oder der Gedanke war, naja, die Minimallösung wäre das Einfrieren der Frontgrenze. Und plötzlich kommt Putin daher und sagt, ich bin bereit, einen Teil der Front, nämlich im Süden, einzufrieren. Dafür möchte ich im Osten Gebiete haben, die zwar von Russland annektiert wurden vor einigen Jahren, die sie aber militärisch gar nicht beherrschen, die Ukraine seit fast 3 Jahren mit Händen und Füßen und Zähnen und Klauen verteidigen und die auch wahrscheinlich militärisch gar nicht zu erobern wäre. Das heißt, die Forderung ist plötzlich, und er hat es den Spieß komplett umgedreht, nicht ich muss etwas aufgeben, sondern die Ukraine muss kampflos etwas aufgeben. Und das Problem an dem, was er fordert, ist, erstens mal leben ungefähr 100.000 Menschen oder mehr in den Städten, um die es hier geht. Und dort sind die stärksten Verteidigungslinien, die die Ukraine hat. Und würde die Ukraine sich von dort zurückziehen, dann würde sie einen ganz wichtigen Teil ihrer Wehrfähigkeit aufgeben. Das wäre die Einladung für Putin, diesen Krieg weiterzuführen und dann tatsächlich die Ukraine zu besiegen. Der Vergleich, der sich hier auftut, der historische, ist mit dem Münchner Abkommen von 1938, als die Tschechoslowakei von Großbritannien und Frankreich gezwungen wurde, das Sudetenland aufzugeben. Und das Problem am Sudetenland war, dort war auch eine sehr starke Verteidigungslinie, starke Festungen, die militärisch zu erobern wäre in der deutschen Wehrmacht sehr schwer gefallen. Aber durch dieses schreckliche Abkommen war die Tschechoslowakei danach so gut wie wehrlos und tatsächlich einige Monate später wurde sie dann auch überrollt. Dieses Szenario zu verhindern, das Putin aus seiner Sicht genialerweise hier in Trumps Kopf hineingepflanzt hat, das war sicher eines der wichtigen Missionen dieser Reise. Ob das gelungen ist, wissen wir noch nicht. Dazu müssen wir jetzt in nächster Zeit die Social-Media-Einträge von Trump, seine Postings verfolgen, was er hier schreibt und was er hier fordert oder wen er hier am lautesten beschimpft oder von wem er hier am meisten das Nachgeben fordert.
Wir werden also sehen in den kommenden Wochen und Monaten, ob denn die Initiative der vielen europäischen Staats- und Regierungschefs tatsächlich gefruchtet hat oder nicht. Erik Fey, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag, der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, kurz nach den Beratungen in Washington, wir haben eben ja gerade noch darüber gesprochen, meldet das ukrainische Militär erneut Angriffe aus der Luft. Insgesamt sollen 270 Drohnen und Raketen auf die Ukraine abgefeuert worden sein. Ein Großteil soll abgefangen worden sein. Zweitens, die Ärztekammer und die österreichische Gesundheitskasse diskutieren wieder über das Thema Gesamtvertrag. Ein Rohbericht des Rechnungshofes hatte die Debatte erneut aufkommen lassen. Der Hintergrund? Trotz der Zusammenlegungen der Kassen im Jahr 2020 gibt es nach wie vor unterschiedliche Verträge für Ärzte, je nach Bundesland. Behandlungen, die in einem Bundesland gratis sind, können in anderen kostenpflichtig sein.
Und drittens, 24 Jahre nachdem der Schuh des Manitou, Sie erinnern sich vielleicht, in die Kinos gekommen ist, bricht jetzt die Fortsetzung bei unseren Nachbarn alle Rekorde. Das Kanu des Manitou haben bereits 800.000 Leute bei unseren deutschen Nachbarn 4 Tage nach Kinostart gesehen. Es ist somit der erfolgreichste Kinostart eines deutschen Films, heißt es von Constantin Film. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzegger, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.